Dazu hören Sie im Folgenden einen Beitrag von Michael Erlhoff, den dieser für das Programmheft zu Enzensbergers Der Untergang der Titanic für das Niedersächsische Staatstheater Hannover geschrieben hat. Übrigens nennt Enzensberger seinen Text eine Komödie, womit er den eigentlich heiter-gemütlichen Ablauf der Vor- und Nachgeschichte jeder Katastrophe, die erstaunliche Fähigkeit der Menschengesellschaft zu lavieren und ihre Unfähigkeit, etwas anderes auf sich zukommen zu sehen, als die Hochrechnung der Gegenwart, bezeichnet. So hören Sie zunächst die Überlegungen von Michael Erlhoff, Individuelle Angst statt Kampf oder Die Innerlichkeit des Untergangs.
Ängste breiten sich aus in diesem Land, die sich an das scheinbar jederzeit mögliche Ereignis von Untergang heften. Der Weltuntergang, Krieg, Atomtod, Erfrieren, Krankheit, Vergiftung. Und dann werden Möglichkeiten zur Kompensation oder zur Verdrängung oder zum Ausleben feilgeboten, das Aussteigen in Abenteuerreisen hinein, das Beten in Sekten und Zirkeln, grüne Wogen der Enthaltsamkeit, kleinere Autos oder größere Autos, Atomschutzbunker, die nur logische Konsequenz der Isolation von Vorstadteigenheimen mit ihren biedermeierlichen oder schwedisch-hölzernen Einrichtungen sind. Nie wurden so viele Katastrophenmeldungen per Funk und Fernsehen ins Heim geholt. Im Blick auf die Katastrophen der fernen Welt draußen durchlebt man diese privat im Wohnzimmer. Das seit dem Beginn der 70er Jahre offiziell von Staat und Kapital verkündete Ende des Fortschritts war nicht der Beginn öffentlicher sozialer Konflikte und vielzähligen Protests gegen die Gesellschaftsordnung, sondern scheint sich als je privates Problem in die Individuen hineinverlagert zu haben. Individuelle Angst statt Kampf. Bisher war es in der Geschichte ja so. Wenn eine Gesellschaftsordnung ihre Legitimationsfähigkeit gegenüber ihren Mitgliedern verlor, sah sie sich zu offener Repression und zur Demonstration meist nur noch militärischer Macht gezwungen. Offenbar hat die spätkapitalistische Gesellschaft der Bundesrepublik und vergleichbare anderer Länder nun für sich eine sehr neue Entlastungsmöglichkeit entdeckt, einen neuartigen Selbstschutz gegenüber dem potenziellen Unmut der Bevölkerung. Der Unmut wurde so sehr in die Privatheit und Psyche der Menschen transformiert, dass das gesellschaftliche Elend des Kapitalismus heute weitgehend als persönliches Schicksal und als metaphysische Bedrohung des Einzelnen erfahrbar wird, des je Vereinzelten. Die Folgen dieses Vorgangs, der alle zu betreffen scheint, selbst jene ab und zu grün oder bunt Protestierenden, die Folgen werden bedenklich sichtbar im Kontrast zur sozialen Bewegung der 60er Jahre. Diese, vor allem die Protestbewegung, die meist mit dem Jahr 1968 gekennzeichnet wird, spürte den Beginn der Krise des kapitalistischen Fortschritts und damit die Krise der Gesellschaft insgesamt. Denn sie konnte sich nur durch Fortschritt legitimieren, höher, schneller, größer, mehr, reicher, verlor aber ohne Fortschritt eben ihren Sinn, den letzten Rest von Begründung ihrer Existenz. Die Protestbewegung setzte gegen die bürgerliche Vorstellung eines linearen Fortschritts, die sich notwendig an Profit- und Konsumsteigerung festmachte, einen qualitativen Begriff von Fortschritt, Utopie. Die sozialen Bewegungen Ende der 60er Jahre hatten noch ein Bewusstsein von Zeit, konnten Geschichte und damit Zukunft denken und vermochten deshalb für eine menschliche Gesellschaft und gegen die bestehende Ordnung argumentieren und kämpfen. Damals war ein verblüffend großer Teil der westdeutschen Bevölkerung in irgendeiner Weise in diesem gesellschaftlichen Protest und im Denken einer menschlichen Zukunft engagiert. Beispielsweise in spontanen Streiks, in Aktionen gegen die Notstandsgesetze, in Demonstrationen für Vietnam oder auch, sie unterstützten Willy Brandt gegen das Misstrauensvotum der CDU und so weiter. Diese Perspektive brach dann objektiv und subjektiv wegen der tatsächlich erhöhten Krisenanfälligkeit des bürgerlichen Staates und der kapitalistischen Ökonomie zusammen. Stichworte: Ölkrise, Arbeitslosigkeit, auffallende Zerstörung der Natur, Exportschwierigkeiten. Zur erhöhten Krisenanfälligkeit kamen die politischen Niederlagen beim Versuch, eine gerechte Gesellschaft aufzubauen. Wiederum in Stichworten der Einmarsch der Truppen des Warschauer Pakts in die CSSR, der verschlungene Weg Vietnams, die enttäuschende Entwicklung in Portugal, die totale Zerstörung des demokratischen Chile und tendenziell insgesamt der Dritten Welt. Das Ende sowohl des linearen Fortschritts der schnellen Autos als auch der qualitativen Hoffnung auf radikale Veränderung wurde zum Ende des Denkens in Zeit überhaupt. An ihre Stelle traten allerorts Räume. Die vorgestellte Katastrophe selber erscheint undurchdringlich als eine Art schwarzes Loch. Der erwartete Untergang ist ein hohler Raum. Man versucht sich davor zu schützen, im abgesicherten Raum, in der Privatheit seiner vier Wände oder des eigenen Körpers. Man richtet sich ein, macht es sich heimelig warm. Nicht an Zeit denken. Und wenn doch, dann an die grüne, scheinbar zyklische Zeit der Natur, an schicksalhaftes Werden und Vergehen. Oder Zeit verräumlicht wahrnehmen als geschichtlichen Raum, der vor oder hinter einem liegt, ohne Bezug zum eigenen Leben. Man sichert sich ab, weicht allem Fremden aus oder versucht es heimisch zu machen. Unmittelbar, die chinesische Küche etwa oder Dalí im IKEA-Regal oder über Merkmale, Warenzeichen, Ordnungssysteme. Keine Experimente, der Wahlslogan der CDU in den 50er Jahren, wurde in den 70ern auch zum Slogan der Sozialdemokraten und der Grünen. Das ist grobes Bemühen um Absicherung des Status quo, des knapp erreichten Wohlstands. Damit, und bei Utopieverlust sowieso, wird jede Form von Kritik zur Aggression, zum Angriff auf die instabile, vorgestellte Sicherheit. Eingefordert wird von allen Seiten das Positive, sanfte Sozialtechniken. Die Kritiker machen einem alles kaputt, heißt es. Man müsse sie verjagen oder zur Ordnung rufen. Man hat Angst vor dem Chaos. Zugleich jedoch wird, und das ist eine seltsame Verknüpfung von Gegensätzen, zugleich wird die Katastrophe gutiert. Man mag ins Theater oder normaler ins Kino gehen, um Untergänge zu sehen, liebt offensichtlich Katastrophenmeldungen im Fernsehen, den Gänseschauer, das Gruselige, den Krieg der Sterne und Flammen des Inferno, eskapistische Fantasien, Markenartikel Abenteuerreisen, Maler, die sich für Surrealisten halten oder als solche betrachtet werden, verrückte Dichter, das Reden über Tod und Wahnsinn. Man scheint den Untergang zu mögen und kaputt sein ist fashionable, zumal bei Intellektuellen. Das könnte ein Versuch der Menschen sein, die Angst zu überwinden, indem man sich diese einverleibt, Geschmack an ihr findet. Aber gesellschaftlich drückt sich das eben merkwürdig verquer aus. Die Frage ist, wie lange die Individuen vermittels marktmäßiger Kompensationsangebote, jene Reisen, Filme, Nachrichten, Maler und so weiter, diesen Zustand psychisch aushalten. Die Alkoholismusrate und der Drogenkonsum nehmen ebenso zu wie eine Brutalisierung des täglichen Lebens und wie das auf Dauer zur gesellschaftlichen Wirklichkeit werden wird. Eines jedoch ist gewiss: Der Untergang der Aktienkurse steht in den Sternen.